SRF 2 Kultur.
An Ortstafeln fährt man normalerweise eher vorbei, nimmt sie zur Kenntnis und weiter geht's. Die Berner Gemeinde Liss wird vielleicht dafür sorgen, dass das ein oder andere durchfahrende Auto anhält und die Insassen nachdenken, ob dies nicht ein geeigneter Wohnort sei. Denn seit dieser Woche kann Liss seinen Ortseingang zusätzlich schmücken mit einer Tafel, die Liss als kinderfreundliche Gemeinde kennzeichnet. Ein Label, das von UNICEF Schweiz vergeben wird. Was braucht's, um als solch kinderfreundliche Gemeinde gelabelt zu werden? Sarah Herwig hat nachgefragt.
Reicht ein großer Spielplatz? Die Frage geht an Fleur Jacquard, Leiterin der Abteilung Kinderrechte bei UNICEF Schweiz.
Nein, es ist ein Prozesslabel und es geht uns darum, dass eine Gemeinde eigentlich mit dieser Initiative eine Hilfestellung bekommt, wie sie Kinderrechte systematisch umsetzen kann.
Das Label erhalte also nicht, wer bestimmte Punkte erfüllt, im Sinne von die Gemeinde hat einen Spielplatz, ein Schwimmbad, eine Tagesschule, also ist sie kinderfreundlich. Kinderfreundlich ist eine Gemeinde nach den Kriterien von UNICEF dann, wenn Kinder und Jugendliche in der Politik mitreden dürfen, wenn ihre Bedürfnisse ernst genommen werden.
Eine kinderfreundliche Gemeinde ist eine, die die Sensibilität entwickelt hat und die zum Beispiel in ihrer eigenen Legislaturplanung, wenn es Pausenplatzgestaltung geht oder um die Verkehrssicherheit, dass wenn diese Planungen anstehen, dass die Gemeinde daran denkt, ah, wir brauchen ja auch die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen.
Es geht nicht einfach darum, die Kinder eine Wunschliste schreiben zu lassen, sondern mit ihnen in einen Prozess zu treten.
Erstens, wie bezieht man die Kinder ein, wie informiert man sie darüber, wie befragt man sie? Und es geht auch darum, mit den Kindern auch diese Dinge zu verhandeln, ihnen auch zu sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und sie nachher auch über die Resultate, was damit geschieht, wieder zu informieren.
Um das Label kinderfreundlich zu erhalten, führt die Gemeinde erst eine Standortbestimmung durch, organisiert dann eine Zukunftswerkstatt mit Kindern und Jugendlichen und lässt schließlich die daraus hervorgegangenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten in einen Aktionsplan für 4 Jahre einfließen. Seit 2009 haben 11 Gemeinden von UNICEF das Label kinderfreundlich erhalten. Die jüngst ausgezeichnete Gemeinde ist Liss im Kanton Bern. Kinder und Jugendliche mitreden lässt Liss an regelmäßigen Jugendzukunftstagen, sagt die Gemeinderätin Margrit Junker-Burkhardt.
Dort werden Bedürfnisse, Anliegen der Schülerinnen und Schüler aufgenommen und es wird versucht, am richtigen Ort zu deponieren, meistens ja auf einer Abteilung der Gemeinde. Und wenn nötig, unterstützt die Kinder- und Jugendfachstelle dann auch die Abteilung in der Realisierung des Wunsches oder des Anliegens der Kinder.
Außerdem werden die Interessen der Minderjährigen durch den Jugendrat vertreten. Dieser hat Antragsrecht im Gemeindeparlament und verfügt über ein jährliches Budget von 15.000 Franken. Die Arbeit ist für Liss mit der Auszeichnung kinderfreundliche Gemeinde noch nicht zu Ende. Das Label verpflichtet. Es wird Zwischengespräche geben auf dem weiteren Weg. Bleibt noch die Frage, warum bemüht sich eine Gemeinde um das Mitspracherecht von Kindern und Jugendlichen?
Weil die Kinder unsere Zukunft sind und wir hoffen natürlich, dass wenn die Kinder hier eine gute Zeit verbringen in Liss, dass sie vielleicht wieder zurückkommen, weil sie sich erinnern, ja, wir möchten jetzt eine Familie gründen und hoffen so auch wieder Zuzüge zu bekommen.
Es geht also nicht nur um die Zukunft der Kinder, sondern auch um die Zukunft der Gemeinde.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten und Remo Vitelli. Verwunderung in Zürich. Es gibt kein neues Kongresshaus. Der Stadtrat hat sich umentschieden. Das Projekt des Star-Architekten Raphael Moneo war vom Stimmvolk abgelehnt worden. Danach hatte die Stadtregierung nach einem neuen Standort für einen neuen Bau gesucht, doch nun hat eine Studie ergeben, dass es kein neues Haus in Zürich brauche. Das Kongresshaus am alten Standort soll nicht nur saniert, sondern auch erweitert werden. Den letztlichen Entscheid dazu hat wieder das Zürcher Volk. Wertvolle Dokumente der Familie von Anne Frank gehen zurück von Amsterdam nach Basel. Die Anne Frank Stiftung in Amsterdam muss einen Teil des Archivs an den Anne Frank Fonds in Basel zurückgeben. Das hat ein holländisches Gericht entschieden. Damit geht ein langer Rechtsstreit zu Ende. Zu den Dokumenten gehören Briefe und Fotos aus dem Nachlass von Otto Frank, dem Vater von Anne. Der Schweizer Fonds hatte die Dokumente der Stiftung für sein Museum in Amsterdam als Dauerleihgabe überlassen. Er hat sie jedoch nach einem Streit zurückgefordert.
Ein gutes Buch. Für viele von uns zählt das zum menschlichen Grundbedürfnis abends vorm Einschlafen auf Pendlerfahrt im Zug. Aber muss das Buch auch schön sein? In Zeiten von E-Book und E-Reader sicher nicht, aber es gibt ihn, den Markt für und das Bedürfnis nach Bibliophilen, nach schönen Büchern. Das zeigt die alljährliche Schau der schönsten Schweizer Bücher, die heute Abend in Zürich eröffnet wird. Schön und gut, kann man sagen, aber was ist eigentlich schön in Sachen Buch? Remo Vitelli.
Für die einen muss es sich gut anfühlen, gut in der Hand liegen. Für die anderen muss es aufwendig gestaltet sein. Für wieder andere muss es gut riechen. Es sind viele Faktoren, die ein Buch schön machen. Und schöne Bücher haben in der Schweiz Tradition, so wie Grafikdesign überhaupt. Und seit den 40er Jahren zeichnet der Bund jedes Jahr besonders schöne Bücher aus. Anisha Imhasli vom Bundesamt für Kultur sagt dazu:
Buchgestaltung ist innerhalb des Grafikdesigns natürlich die Königsdisziplin. Sie erlaubt dem Gestalter, der Gestalterin, Freiheiten, die sie in anderen Bereichen des Grafikdesigns nicht in dieser Form ausleben können. Man kann sich natürlich als Grafikdesigner zum Guten wie zum Schlechten ausleben. Und ich denke, es geht immer um die Dosierung verschiedenster Elemente, die ein Buch zu einem runden, zu einem gelungenen Objekt werden lassen.
Elemente wie Typografie, Material und Machart des Einbands, Format und so weiter. Und was sagt ein sogenannt Bibliophiler? Der Autor, Kabarettist und Verleger Patrick Frey ist stolzer Besitzer einer Bibliothek mit 3.000 bis 5.000 Büchern, wie er sagt.
Das kann vielleicht nur an einem kleinen Bändel liegen, das manchmal aus Seide oder aus Baumwolle bestehenden Bändel, den man als Buchzeichen benutzen kann. Nur schon diese Bändel kann es da ausmachen, dass man ein Buch haben will, weil das so schön kleine Details.
Auch wenn es letztlich dem Büchersammler Patrick Frey um den Inhalt geht. Allerdings, wenn es nur um den Inhalt geht, kann man ja heutzutage einfach ein E-Book kaufen und auf dem Computer lesen. Aber gerade weil es heutzutage diese Möglichkeit gibt, habe das gute Buchdesign eine Zukunft. Dieser Meinung ist auch Anisha Imhasli.
Wenn das Buch eine Chance haben will auf dem Markt, dann müssen sich Verleger und Buchmacher auch dafür entscheiden, einem Buch eine qualitätvolle Form zu geben, also nicht nur einfach so 0815, sondern eben sich wirklich mit dem Buch als haptisches Objekt, als dreidimensionales Objekt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, in dieser Art wird das Buch immer Bestand haben.
Und auf diese Art wird das schöne Buch immer Bestand haben.
Die Ausstellung «Die schönsten Schweizer Bücher» hat heute Abend Vernissage im Helmhaus Zürich und ist nur kurz geöffnet, bis Ende Woche nämlich. Und wie immer veröffentlicht das Bundesamt für Kultur begleitend auch ein Buch über diese schönsten Bücher. Wir werden immer älter. Weltweit steigt der Altersdurchschnitt. Die Ursachen, die Folgen, die Ausprägungen, das bündeln wir ja in dieser Woche in einer Serie zum Alter. Gestern die fatale Wirkung des Alkohols in Russland, wo der Durchschnitt, der Altersdurchschnitt im Gegensatz zum Rest der Welt sinkt. Heute die Demenz, woran viele denken, was viele befürchten, wenn vom Alter die Rede ist. Dieser Abbau von Hirnleistungen scheint ja schlechthin für das Altern zu stehen. Doch das alte Gehirn trägt seinen schlechten Ruf zu Unrecht. Die Knochen, die Muskeln, die Gefäße, sie machen meist früher schlapp. Wo das Alter wirklich zuschlägt, erfahren wir von Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Jetzt werde ich wirklich alt. Wer dies beim Anblick seiner ersten Altersflecken denkt, liegt leider richtig. Hier wird sichtbar, was unseren Körper mit fortschreitendem Dasein belastet. Immer größere Mengen von Abfall. Abfall in Form von Eiweißklumpen zum Beispiel. Rudolf Wiesner vom Exzellenzcluster für Altersforschung ZEKAT in Köln.
Das der Haut sehen, das sind diese Altersflecken. Aber diese Zellen, die also solches gelbe Pigment haben, die finden Sie in allen Organen.
Diese Minimüllhalden können Gefäße verstopfen, das Herz schwächen und im Hirn allmählich unsere kognitiven Fähigkeiten wie das Denken und Erinnern unter sich begraben. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenzen sind denn auch typische Alterskrankheiten, ebenso wie Krebs, der entsteht, wenn Zellen mit beschädigtem Erbgut sich ungehindert teilen. Zwar häuft sich auch im jungen Körper andauernd neuer Abfall an, treten Schäden auf, bilden sich täglich neue Krebszellen. Doch während der junge Körper sich ununterbrochen selbst entmüllt und flickt, gelingt dies dem Alten zunehmend schlechter.
Also für 10, 20, 30, 40 Jahre funktioniert unser Körper sehr gut. Er wird ja die ganze Zeit immer wieder neu gebaut. Das Erbgut wird dauernd gescannt und alle anderen Zellbestandteile werden dauernd durch neue Zellbestandteile ersetzt. Und dieser Mechanismus, der Qualitätskontrollmechanismus, der funktioniert dann ab einem gewissen Alter immer schlechter und immer schlechter.
Meist macht sich das schon früh bemerkbar. Die Haut wird schlaff, die Muskelkraft schwindet, die Sehkraft ebenso. Später kommen immer mehr weitere typische Altersbeschwerden hinzu, wie spröde Knochen, abgenützte Gelenke oder Herz-Kreislauf-Probleme. Hundertjährige haben im Schnitt 4 bis 5 chronische körperliche Krankheiten, während 30% von ihnen geistig noch keinerlei Einbußen haben. Denn das Gehirn altert zwar mit, ist aber zu bemerkenswerten Kompensationsleistungen fähig, so dass der altersbedingte Abbau von Hirnzellen erst verhältnismäßig spät auffällt. Und nur in Zeiten hoher Lebenserwartung zum Phänomen wird, das früher oder später fast alle trifft. Sebastian Grönke vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns.
Ursprünglich war es ja so, dass der Mensch eine deutlich kürzere Lebenszeit gehabt hat. Also um 1800 lag ja die durchschnittliche Lebenszeit noch um die 30 bis maximal 40 Jahre. Und in dem Alter ist das Gehirn normalerweise völlig funktionsfähig. Und das ist auch eins der Probleme, dass wir heute so lange leben. Wenn man jetzt wirklich die 70 oder 80 überschreitet, dann spielen natürlich Demenzerkrankungen eine sehr große Rolle.
Anders als die beiden anderen bedeutenden Altersleiden, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, lassen sich Abbauprozesse im Gehirn medizinisch kaum behandeln, was unser Hirn zwar nicht zur ersten, aber zur hartnäckigsten Schwachstelle des alternden Körpers macht. Grundlagenforscher wie Sebastian Grönke und Rudolf Wiesner suchen denn auch weniger nach dem Schlüssel zum langen Leben als nach dem Geheimnis des gesunden Alterns.
Es geht nicht darum, die Lebensspanne zu verlängern, sondern die Gesundheitsspanne zu verlängern. Also don't add years to life, but life to years.
Ein Alter in Demenz. Was für viele bereits Realität ist, insbesondere den Angehörigen Sorge bereitet, ist für viele die Angstvision für die eigene Zukunft. In unserer derzeitigen Altersserie haben wir uns eben schon damit befasst, mit den Schwachstellen im Gehirn. Fakt ist ja, wir leben immer länger und damit steigt auch das Risiko, dement zu werden. Kein Drama, sagen manche Fachleute, aber es brauche andere Schilder an den Restaurants, andere Polizisten, andere Säulen, andere Passanten. Wie bitte, sagen sie. Nun, Heinz Rürger schafft Klarheit. Er ist Theologe, Ethiker und Gerontologe am Institut Neumünster in Zollikerberg und befasst sich dort speziell mit Hochaltrigkeit. Cornelia Kasis hat mit ihm gesprochen.
Wir müssten über ein paar grundlegende Säulen unserer Gesellschaft neu nachdenken. Die eine ist die Leistung. Wir müssten wieder neu entdecken, dass das Dasein eigentlich Sinn macht und schön sein kann, unabhängig von Leistung. Das zweite ist das Verstandesmäßige. Wir müssten wieder lernen zu entdecken, dass das Verstandesmäßige zwar wichtig ist, aber die Gefühle gerade so wichtig sind wie der Verstand. Und wir müssten drittens lernen, dass die Selbstständigkeit zwar etwas Gutes ist, aber dass man auch auf die Unterstützung anderer angewiesen sein kann und trotzdem ein Leben leben kann, das von Lebensqualität gezeichnet ist. Das müsste man lernen und da müsste man eine Gesellschaft noch etwas anders organisieren. Man müsste sie, in Deutschland ist das schon ziemlich unterwegs, nach dem Prinzip von demenzfreundlichen Kommunen, also Gemeinden, orientieren.
Wie sieht so eine demenzfreundliche Kommune aus?
Die sieht so aus, dass die Menschen, die dort, sagen wir jetzt einmal in einer kleinen Gemeinde auf dem Land oder in einem Quartier, in einer Stadt, dass die dort so leben, dass sie etwas toleranter sind gegenüber Menschen, die nicht ganz so leistungsfähig, so selbstständig und so kognitiv orientiert sind wie wir, dass sie bereit sind, zum Beispiel durch ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Engagements, Menschen zu helfen, die, sagen wir, in leichteren Formen dement sind, dass sie länger zu Hause leben können, nachbarschaftliche Hilfe, einmal vorbeischauen, etwas helfen. Und das würde dann auch heißen, dass man auch Programme aufstellt mit dezentralen, professionellen Dienstleistungen, ähnlich wie wir Spitex haben, so auch in einem sozialen Bereich, wo die Profis, die spezifisch für Demenzfragen ausgebildet sind, in den Quartieren sind, um dort, wo es nötig ist, Unterstützung zu geben. Ansonsten sollte man möglichst schauen, dass auch demenzkranke Menschen durch betreute Wohngruppen in Quartieren bleiben können und die Menschen, die ihnen begegnen, fähig werden, mit ihnen umzugehen.
Zum Beispiel?
Der Buschauffeur, dass er weiß, wie man umgeht mit einem demenzkranken Menschen, der das Billett nicht gelöst hat. Die Verkäuferin an Mikroschalter, dass die weiß, wie man umgeht pfleglich mit einer demenzkranken Person, die mit dem halbvollen Korb vorbeigeht, ohne zu zahlen. Der Polizist, der im Quartier zuständig ist, dass der weiß, wie man mit demenzkranken Menschen umgeht. Solche Schulungsprogramme gibt es in Deutschland schon in verschiedenen Gemeinden. Oder dass es Restaurants gibt, das gibt es in Deutschland und in England, die außen nicht nur das kleine Täfelchen angeheftet haben, Rotary Club oder Lions Club, sondern die außen angeschrieben haben, demenzfreundliches Restaurant. Und dann wissen die Familien, sie dürfen da auch mit ihrem etwas dementen Onkel hingehen. Und wenn der mal nicht mehr ganz weiß, wofür man eine Gabel braucht, dann muss es niemandem peinlich sein, weil das Restaurant das auch sagt. Wir wissen, es gibt solche Leute, ihr dürft zu uns kommen, bei uns schaut euch niemand schief an. Das sind alles so kleine Versuche in Deutschland, in England, in anderen Orten, wie man zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft wird.
Kleine Versuche zur demenzfreundlichen Gesellschaft, Heinz Rürke. Für wen außer die Weltverlorenen ist das gut?
Ich glaube, wenn wir uns in diese Richtung entwickeln würden, basisnah, niederschwellig, dann wäre das eine Gesellschaft, die nicht nur für Demenzkranke freundlicher, lebensfreundlicher wäre, sondern sie wäre es generell für Ältere, sie wäre es für Behinderte, sie wäre es für Mütter mit Kleinkindern und für Kinder generell. Also fast für alle Gruppen der Menschen wäre sie lebensfreundlicher.
Über das Wesen einer demenzfreundlichen Gesellschaft der Gerontologe Heinz Rürke. Verheiratet ist verheiratet, basta. Ob nun Frau und Mann oder Frau und Frau oder Mann und Mann. Das hat das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, nun endgültig entschieden. Und natürlich wird dies in den Zeitungen dort thematisiert, etwa in der Washington Post, Remo Vitelli.
Sie sei in Tränen ausgebrochen vor Freude, dies sagte die New Yorkerin Edith Winter der Zeitung. Die Frau hatte Klage vor dem Supreme Court geführt, was nun den Grundsatzentscheid brachte, zusammen mit einer anderen Klage. Konkret, in jenen Staaten, wo die homosexuellen Ehe möglich ist, gilt diese auch in allen Belangen wie die Ehe von heterosexuellen Paaren. Dies war bis anhin nicht selbstverständlich. In der Klage von Edith Winter ging es darum, dass sie nach dem Tod ihrer Ehefrau mehr Steuern bezahlen musste als andere Witwen. Das geht nicht, entschied nun das Gericht. Edith Winter sagte darauf der Washington Post, wenn ich schon meine Frau überleben musste, war das nun wenigstens für etwas gut. Ihr würde das so sehr gefallen. Und Millionen von Menschen in den USA, die bis anhin diskriminiert worden waren, gefällt das Urteil des Supreme Court bestimmt auch.
Mit einer Kunstgattung, die sonst in den Feuilletons eher wenig Beachtung findet, beschäftigt sich heute der Tagesanzeiger, und zwar mit dem Schülertheater.
Dieses sei in den letzten Jahren immer professioneller und besser geworden, sagt ein Theaterwissenschaftler der Uni Bern im Artikel. Tristan Jacki hat sich vor allem mit dem Gimmi-Theater wissenschaftlich auseinandergesetzt. Die Zeiten, da der Deutschlehrer nebenbei noch ein Stücklein inszenierte, sei vorbei, schreibt die Zeitung. Und weil es eben professioneller geworden ist, ist das Schultheater auch mutiger geworden. Es bringt mehr und mehr auch aktuelle, selbst erarbeitete Stoffe auf die Bühne und es provoziert auch eher als zu Zeiten, da in der Aula höchstens ein harmloser Krimi aufgeführt wurde. Die Grenze liegt bei den Spielenden, sagt zum Beispiel der Regisseur Christian Seiler vom Gymnasium Rämisbühl in Zürich. Was sie nicht können, nicht wollen und nicht verstehen, das wird auch nicht gemacht. Aber ansonsten wird eben neuerdings viel gemacht im Schultheater.
Jedes Leben, auch das vermeintlich ereignisloseste, gibt Stoff her, ist wert, erzählt zu werden. Diese Erkenntnis ist vielleicht nicht ganz neu, sie wurde aber kaum je so poetisch und fantasievoll in Szene gesetzt wie von William Joyce. Der amerikanische Kinderbuchautor gewann 2012 mit seinem Kurzfilm The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore einen Oscar. Jetzt gibt's von ihm das Buch zum Film, ein Bilderbuch. Kulturredaktorin Noemi Gradwohl hat sich beides angeschaut.
Ein Bilderbuch über einen Büchernarr, das kann eigentlich nur gut gehen. Vor allem, wenn Text und Bilder vom US-amerikanischen Autor William Joyce stammen. In den USA feiert er mit Kinderbüchern Erfolge. Für Animationsfilme entwickelt er Charaktere. Eine Ode ans Buch von einem Text- und Bildbegabten also, das kommt gut. Es ist die Geschichte des jungen Morris Lesmore, mit Hut und Gehstock Buster Keaton nachempfunden. Eines Tages, als Mr. Lesmore wie so oft in sein Tagebuch schreibt, wirbelt ihn ein Sturm hoch und trägt ihn fort in ein seltsames Land. Schwarz-weiß ist es, ohne Farben. Sein Tagebuch ist mitgewirbelt, die Buchstaben jedoch wurden weggefegt. Da geschieht ihm Wunderbares. Eine schöne Frau fliegt an ihm vorbei, gezogen von flatternden Büchern an Leinen wie Luftballons. Sie lächelt ihm zu, und von ihrem Arm fliegt ihm ein Buch zu. Das Buch, die Frau, der Himmel, alles in wunderschönen Farben. Das Buch hat Beine, und seine Hauptfigur, ein menschenähnliches Ei, weist ihm den Weg über einen Zaun in eine farbige Welt. Dort steht ein imposantes Haus, gefüllt mit weiteren lebenden Büchern. Die Botschaft ist klar. Mit Büchern erschließen sich andere Welten, Bücher leben, machen einen glücklich und farbenfroh, denn durch sie ist auch Mr. Morris plötzlich bunt. William Joyce und Illustrator Joe Bloom haben gemeinsam gearbeitet. Ihre Bilder sind detailreich, es dominieren Sepia und gedeckte Farben. Damit geben sie der Geschichte Tiefe und etwas nostalgische Patina. Wer den viertelstündigen Film gesehen hat, der 2012 einen Oscar gewonnen hat, auf YouTube findet man den Link dazu, wird rasch merken, wie reduziert das Bilderbuch ist. Das liegt in der Natur der Sache. Im Film spielt die Fantasie verrückt, den Kapriolen sind keine Grenzen gesetzt. Ein Film ohne Worte, bemerkenswert bei einer Geschichte über das geschriebene Wort. Anders das Buch, das mit Text die Geschichte strafft. Jedoch auch in der Reduktion gelingt es dem Autor, den Glanz der Geschichte zu wahren. Morris Lesmore ist ein Büchermensch. Er hegt und pflegt seine papiernen Mitbewohner, klebt ihre zerrissenen Seiten und reanimiert sie, indem er ihre Geschichten liest. Farblose Menschen versorgt er mit Büchern, bis sie genauso bunt sind wie seine Welt. Nachts schreibt er an seiner eigenen Geschichte im Tagebuch. Als er die letzte Seite erreicht, ist er ein alter Mann. Zeit, Abschied zu nehmen. Plötzlich wird klar, warum zu Anfang jene Frau mit Büchern vorbeigeschwebt ist. Die fliegenden Bücher des Mr. Morris Lesmore erzählt davon, dass jeder Mensch ein Buch sein kann. Außerdem erzählt es vom Abschied nehmen und neu anfangen, vom ewigen Kreislauf des Lebens.
Und es ist erschienen, dieses Bilderbuch, beim Boje Verlag.
100 Sekunden Wissen.
Neulich im Tram. Ein paar Kinder hocken kichernd überm Smartphone. Im Vorbeigehen erhasche ich einen Blick auf den Bildschirm und sehe ganz und gar nichts Altersgerechtes. Aufregen, einschreiten. Tja, sind die Kids denn nicht im Grunde kleine Wissenschaftler? Pornografie nämlich wird durchaus durch die akademische Brille betrachtet. Porn Studies nennt sich das dann. Und warum das sinnvoll ist, erklärt uns in 100 Sekunden Wissen Angelika Schett.
Pornografie ist allgegenwärtig und ein Riesengeschäft.
Nur, es fehlt an öffentlichen Debatten rund um dieses massenmediale, gesellschaftliche Phänomen. Mit Poor No-Kampagnen der Zeitschrift Emma und Alice Schwarzer ist es offenbar nicht getan. Verblüffenderweise nehmen sich seit wenigen Jahren die sonst eher prüden amerikanischen und englischen Elite-Universitäten dieses vordergründigen Schmuddelthemas an. Sie möchten Porno als Genre ernst nehmen. So konnte der Sex in die Lehrpläne dieser ehrwürdigen Ausbildungsstätten Einzug halten in der Gestalt von Porn Studies. Vor allem an den Fachbereichen Englisch und Film hat sich die Pornografie ihren Platz erobert. Als gesellschaftlich-kulturelles Phänomen, das viel über Wünsche, Tabuzonen und Regulierungen einer Gesellschaft aussagt. Eine Filmprofessorin an der University of California steht zwar der Pornografie kritisch gegenüber, findet aber, dass Pornos wie jede andere Tradition bewegter Bilder ernst zu nehmen sei. Diese Ansicht teilt man auch an der britischen Elite-Universität Cambridge. So lud man vor 2 Jahren Pornostars aufs Podium, um mit Studenten zu debattieren. Dabei waren unter anderem ein Stripper und Pornodarsteller sowie Englands erste Pornoregisseurin. Sie sagte gegenüber einer englischen Zeitschrift: »Ich freue mich, dass das Thema endlich ernst genommen wird. Es ist wichtig für den Feminismus, die Kultur und die Zensur.« Und die Präsidentin des dortigen Studentenclubs erklärte in diesem Zusammenhang: »Es sei an der Zeit, heiße Themen zu diskutieren, im Sinn von: Welchen gesellschaftlichen Nutzen hat die Sexindustrie?« Der englische Schriftsteller Aldous Huxley meinte einmal: »Ein Intellektueller ist jemand, der etwas Spannenderes gefunden hat als Sex. Die Porn Studies offerieren wohl beides.«
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.